Heute ist der 12. Juni 2008, das ist der Digitag Nummer 64 schon vom Tagesanzeiger. Eigentlich müssten wir das feiern, 64 ist ja ein bisschen Jubiläum, aber wir haben jetzt eigentlich kein Jubiläum. Trotzdem, ich bin der Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und heute haben wir einen Gast von der Cablecom, das ist der Hans-Peter Nehmer. Er ist Unternehmenssprecher. Kann man das so sagen? Wie lange bist du schon bei der Cablecom?
Also Unternehmenssprecher, wir haben einen eigenen Mediensprecher. Ich leite Kommunikation, also für die interne und externe Kommunikation zuständig. Modern nennt man das Corporate Communications und Manager. Public Relations.
Genau. Okay. Sie sind früher, jetzt habe ich gleich du gesagt, Entschuldigung. Ja. Sie sind früher noch bei Hotelplan gewesen.
Ja.
Weiss ich aus anderen Quellen. Wie kommt man vom Tourismus in die IT-Branche?
Ja, das ist eine gute Frage. Das wird mich auch immer wieder, das wird immer wieder gestellt. Wie kannst du von so einem schönen Umfeld wie Reisen in die technische, in die Welt da, von der IT-Techno-Welt umsteigen? Da sage ich immer das Gleiche. Also ich habe 8 Jahre bei Hotelplan gearbeitet, auch als Kommunikationschef. Ich habe eigentlich alle Zeiten erlebt in dieser Reisebranche, also der Blütezeit, wo jedes Jahr gejubelt worden ist, weil die Zahlen noch besser geworden sind. Dann ist das 9/11 gekommen. Und dann anschliessend Swissair Grounding. Und dann ist für mich eigentlich das schlimmste Moment eingetreten, das war der Tsunami, wo es dann wirklich um Leib und Leben gegangen ist. Das war wirklich etwas, was mich lang irgendwo beschäftigt hat, lang nach der Krise. Und dann sind einfach auch die ein unschönen Themen gekommen, wie Reorganisation, Stellenabbau etc. Also dann bin ich eigentlich im wirklichen Leben angekommen. Also von dieser schönen Hollywood-Welt reisen, nachher wirklich zum richtigen Leben. Aus Kommunikationssicht, jeder Case für sich ein interessanter, aber wenn du es dann eben selber erlebst, mit allem Leid und Freude, das anders mitbringt, ist wieder etwas anderes. Ja. Und ich habe eine neue Herausforderung gesucht und da hat sich etwas geboten.
Und da hast du eine gefunden, würde ich sagen. Genau. Ja, vielleicht noch interessiert das die Leute auch noch, Matthias, bist du Cablecom-Kunde?
Ich bin Cablecom-Kunde, ja.
Okay, ich bin ein Cablecom-X-Kunde, aber das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich unzufrieden gewesen wäre, sondern ich bin einfach weggezügelt, neu mit denen, wo es euch gar nicht gibt.
Ah, ja. Soll es ja geben.
Ja, gibt es noch, sogar im Kanton Zürich. Okay, dann frage ich Matthias einmal mehr, hat es Feedback gegeben zur letzten Sendung?
Es hat Feedback gegeben zu der letzten Sendung. Der Flavio Poletti schreibt uns zuerst wie üblich ein grosses Lob für euren Podcast. Ihr schafft es immer wieder, spannende Themen mit interessanten Gästen zu finden. Er hat jetzt eben einen Kommentar zum Digitag 63. Ihr habt gesagt, dass ihr kein Problem damit hättet, wenn Satu wieder verschwinden würde. Ja. Ich melde mich als Vertreter der ebenfalls angesprochenen jungen On-Demand-Generation. Klar möchte man die Sendungen sehen, wann man will. Nur stehen die verschiedenen Serien, die ich täglich sehe, nicht als On-Demand-Videos im Internet zur Verfügung. Da der Kauf einer DVD-Box mein Budget sprengt, müsste ich den Fernseher einschalten. Da ich aber gleichzeitig auch gern chatte und surfe, ist Satu die beste Lösung.
Also eigentlich würde man einfach sagen, dass man irgendetwas total überflüssig findet und dann kriegen wir Feedback.
Genau.
Das ist gut. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade über in die aktuellen Meldungen von der Woche. Ein Thema ist mir da ins Auge gefallen und zwar bin ich auf einen Artikel gestoßen, der fragt, macht Google uns doof und dumm? Und zwar hat unter anderem ein Professor namens Mark Bauerlein, heisst der, ein Buch geschrieben in Amerika, das nennt sich The Dumbest Generation und handelt davon, dass die amerikanischen Teenies und aber auch Leute über 20, einfach so die jüngere Generation, zum Beispiel nicht einmal, wenn man die Frage gegen wer hat Amerika gekämpft im Zweiten Weltkrieg, dann sagen sie Russland. Mhm. Was natürlich für alle die, die es jetzt auch nicht gewusst haben, falsch ist. Wer ist es gewesen? Deutschland. Okay, gut. Und seine These ist eigentlich, dass Google an dem Ganzen schuld ist und Wikipedia und Co., weil wir quasi immer gewöhnt sind, nur noch uns, statt uns etwas wirklich zu merken, damit wir es dann wissen, merken wir uns eigentlich nur noch, wo man es anschauen kann.
Was aber im Übrigen das war, was mir schon der Gymi-Lehrer gesagt hat, wo es noch kein Google gegeben hat, wichtig ist nicht, dass man die Sachen auswendig weiss, wichtig ist nur, dass man weiss, wo man kann anschauen kann.
Ja, also es gibt ja eben, es gibt genau die zwei, also zuerst möchte ich mal noch fragen, gibt es Beobachtet ihr das auch bei euch selber oder bei jüngeren Leuten?
Also ich habe zwei Söhne, 17 und 19.
Ja.
Und der 19-Jährige, der macht Matura. Und genau das, was jetzt du gesagt hast, Matthias, wir haben jetzt du gesagt, ist das richtig? Oder?
Ich glaube, wir machen du, weil sonst irgendwie, ich sage jetzt sowieso die ganze Zeit du, es ist furchtbar. Also eigentlich haben wir sie sagen, aber wir sagen jetzt du.
Also, dann, okay. Aber wir haben uns nie vorher gesehen, das muss ich auch noch erklären. Ja. Also, das ist wirklich
nein, wir gehen nicht in den gleichen Gesangsverein.
Genau, nein, ja, das muss ich sagen. Eben zu dem zurückzukommen, und der 19-Jährige, der Matura macht, der ist genau, der ist aufgewachsen mit dem ganzen Internet. Und wenn er irgendwo einen Vortrag machen muss, die müssen ja heute praktisch jede Woche irgendwie einen Vortrag halten zu was für Themen und jetzt auch für seine Maturaarbeit. Er weiss genau, was er wo kann holen an Contents, die er braucht. Da ist das Internet eine Form, er geht aber auch in die Bibliothek, er geht in die Archive, wenn es etwas braucht. Also ich denke, das kann man nicht so pauschalisieren, wie es jetzt da dorthin kommt. Ich glaube, die Generationen die wachsen auf mit diesen neuen Medien.
Also ihr denkt, das ist alles kein Problem?
Ich denke, Google verändert sicher, wenn wir mit Informationen umgehen, aber ich bin jetzt nicht ganz unglücklich darüber, wenn ich nicht muss in die Bibliothek gehen, in die ZB, wenn ich irgendetwas wissen will und dort irgendwie mir das ganze Prozedere antue, bis ich nur das Buch gefunden habe, wo es dann vielleicht drinsteht oder auch nicht, sondern wenn ich da kann schnell googlen. Also ich finde das, ich sehe das als Vorteil. Und habe jetzt die Kritik nicht so ganz nachvollziehen.
Okay. Also ich finde es grundsätzlich finde ich das auch toll. Und man sagt ja, die junge Generation kann dafür andere Sachen viel besser wie Multitasken und so weiter und so fort. Nur die Frage ist, wenn ich dann am Schluss trotzdem nicht einmal die absoluten Basics weiss, wie viel nützt mir dann, dass ich kann Google bedienen
kann? Ja, aber das sagt mir doch über Dummies auch schon seit 30, 40 Jahren. Oder seit ich mich erinnern kann, Dummies wissen so Sachen nicht. Ja. Ist zumindest Klischee. Also, so gesehen
ändert sich jetzt das.
Ja, gut. Also.
Und ich meine, das allgemein Wissen, das würde ich jetzt mal einfach behaupten, sinkt also auch bei uns.
Also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich habe irgendwann einmal Zahlen dazu gesehen, im Mittelalter hat man können, im Kopf behalten, so die wesentlichen Sachen, Daten und Fakten, die die Welt erklärt haben. Aber die Datenmenge an Allgemeinwissen, die nimmt natürlich immer zu und die wird exponentiell grösser. Also man kann heute, glaube ich, einfach schlicht nicht mehr alles im Kopf haben, was vielleicht wichtig wäre. Und dann ist ja immer noch die Frage, was dann wichtig ist oder was man warum als wichtig erachtet. Also so gesehen,
glaube ich... Ja, ich würde beipflichten, Matthias, weil ich glaube, die Schwierigkeit heute ist doch von der jungen Generation, wie auch jetzt von uns, die schon ein bisschen mittlerer Generation jetzt schon sind, die ganzen Contents, die es gibt, dass man die irgendwo kann triagieren, dass man ein bisschen wissen kann, wie gehe ich mit diesen Überflutung von Informationen um. Übrigens ein Teil auch von meinem Job, weil ich weiss, dass unsere Mitarbeiter, wir haben 1500 Mitarbeiter in der Schweiz, die werden so überfüllt und überfüttert mit Informationen. Und dann kommen wir auch noch mit Informationen, also dass man das irgendwo büschelt und kanalisiert und versucht abzudampfen, so dass es jeder noch irgendwo kann verdauen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die Überflutung von Informationen.
Ich finde, es zeigt einfach auch, wie absolut wichtig es ist, dass wir gute Tools haben und wie abhängig wir dann plötzlich von eben Google und Co. werden. Das finde ich schon auch noch.
Das ist natürlich eine ganz andere Frage und die ist auch berechtigt, aber die hat jetzt mit dumm oder intelligent, glaube ich, nichts
zu tun. Ja, das würde ich auch so sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar hat diese Woche haben die drei grössten ISPs, also Internet Service Providers von den Vereinigten Staaten, das sind Verizon, Sprint und Time Warner Cable, haben sich zusammengesetzt und beschlossen, dass sie den Zugang auf Websites und Foren und so weiter, die im Zusammenhang mit Kinderpornografie stehen, künftig blockieren wollen. Das heisst, wenn ich zuhause irgendeine URL, die bekannt ist, dort steckt etwas dahinter, kommt die Seite einfach gar nicht mehr. Das haben die Firmen nicht ganz freiwillig gemacht. Der oberste Staatsanwalt von New York hat sie nämlich verklagt und um dieser Klage quasi zuvorzukommen, haben sie das Abkommen jetzt getroffen. Hans-Peter, sind ihr mit so Forderungen auch schon konfrontiert worden? Also das ist schon immer wieder ein Thema.
Das ist ein Thema und ob jetzt du selber Kind hast oder nicht, ich glaube, da gibt es gar keine Toleranz. Also das muss ganz klar geschützt werden. Also Kinder müssen geschützt werden. Das sind Geschöpfe, die, einfach noch nicht, die selber noch nicht so viele Sachen entscheiden können, die einfach das nehmen müssen, was ihr die Welt gerade offeriert. Und ich denke, da müssen wir Erwachsene absolut dem Sorge tragen. Also wir sind konfrontiert mit dem, wir sind auch sehr aktiv übrigens in diesem Thema. Wir tun mit der Staatsanwaltschaft gewisse Seiten blockieren. Und was ich jetzt auch sagen kann, ist, dass wir unter den Telekommunikationsunternehmen ganz neu jetzt werden, einen Code of Conduct unterschreiben. Der ist jetzt am Tun. Die Unterschrift wird in den nächsten Wochen passieren. Was geht es dort? Es geht dort vor allem um das Thema Jugendmedienschutz. Da gibt es gewisse Auflagen, die die Telekommunikationsunternehmen erfüllen müssen. Ich will jetzt da noch nicht ins Detail gehen. Mhm. Aber eins unter anderem wird auch sein, dass man den Eltern den Zugang kann geben, und zwar 24 Stunden, also rund um die Uhr, dass sie können gewisse grusige Seiten, die sie für sich auch grusige Seiten nennen, dass sie die können sperren lassen für ihre Kinder. Und ich denke, das muss unsere Pflicht sein, als Telekommunikationsunternehmen, dem können auch gerecht sein.
Mhm. Also es gibt, das wäre nämlich meine nächste Frage, die ISPs in der Schweiz, die reden miteinander über so Sachen. Also da spricht man sich auch ab und koordiniert sich.
Das ist so, weil man jetzt nicht das letzte Mal gesehen hat, also ganz klar gesehen, die Verantwortung liegt ja nicht beim Telekommunikationsunternehmen. Die liegt ganz klar, meinte ich, bei den Eltern. Aber die Eltern müssen wissen, dass es so etwas gibt, und die müssen vielleicht wissen, wie man mit so etwas umgeht. Und das schauen wir als Pflicht an, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Da arbeiten wir auch sehr lang mit Jugendschutzorganisationen zusammen, weil ich glaube, die noch viel mehr wissen, über welche Kanäle sie solche Informationen können streuen können.
Ja. Jetzt, wenn es um Kinderpornografie geht, dann kann man ja eigentlich fast nicht dagegen sein, dass man das sperrt oder so. Mir ist dann aber gleich durch den Kopf gegangen. Ist es nicht gleich so ein erster Schritt in Richtung Zensur? Also die Frage ist dann einfach, was ist denn das nächste Thema, das gesperrt ist? Mathias, siehst du die Seite auch oder findest du das jetzt absurd?
Klar, man kann immer sagen, während den Anfängen. Und das ist auch immer natürlich eine einfache Art und Weise, etwas dann abzublocken, eine Diskussion. Man sagt, Zensur darf per se nicht gestattet sein oder so. Aber ich würde sagen, da sehe ich jetzt die Gefahr wirklich als sehr, sehr klein an, dass jetzt, sagen wir, wenn man Kinderpornografie da zur Zensur ja sagt, wo ich absolut dafür bin, dass dann das Tür und Tor öffnet für weitere Begehren, das glaube ich jetzt in dem Fall nicht. Weil das ist wirklich so ein Thema, wo es eigentlich, glaube ich, so einen grossen Konsens darüber gibt, dass ich das nicht sehe, die Gefahr.
Reden wir noch gerade von einem weiteren Begehren. Und zwar geht es um das sogenannte Broadcast-Bit, von dem haben wir auch schon mal geredet vor ein paar Wochen. Die den Digitalk Nummer 60 gehört haben, die wissen, dass Pro7 das vor kurzem ganz aus Versehen schon mal eingeschaltet hat. Und das Broadcast-Bit das macht, dass man Fernsehsendungen nicht aufnehmen mit dem Harddisk-Rekorder. Also die Fernsehstationen können das ihrem Signal beifügen und dann wird mein Harddisk-Rekorder das nicht aufzeichnen. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man Raubkopiererei verhindern will. Und die amerikanische Filmvereinigung sagt jetzt, nur wenn die offizielle staatliche Stelle das absegnet und quasi von den Fernsehstationen verlangt, dass sie das einbauen, dann können sie High-Definition-Film auch wirklich direkt an die Leute bringen. Hans-Peter, das betrifft ja jetzt nicht Cablecom direkt, sondern eher irgendwie Fernsehstationen. Dich jetzt als privater Kunde, findest du, es ist zumutbar, dass man sagt, die und die Sendung darfst du nicht aufnehmen?
Also, es trifft uns natürlich sowohl als auch, weil wir haben ja auch zu tun mit Content, das sind ja Content-Lieferanten mit Film- und Fernsehfirmen.
Gut, für uns Digital TV natürlich.
Digital TV zum Beispiel, genau. Und das sind genau die Diskussionen. Und wir werden ja heute noch Freude haben, über das Thema Verschlüsselung zu reden. Und das ist genau ein Punkt, dass die Content-Firmen sagen, wir geben euch unser Programm, gegen ein Geld logischerweise, aber wir wollen sicherstellen, dass wir wissen, wer eure Kunden sind. Also wir gehen das nicht einfach frei raus, sondern wir wollen wissen, dass es in einem geschlossenen Kreis ist. Und da geht eigentlich in die gleiche Richtung. Es geht eigentlich um den Schutz von dem geistigen Eigentum, den Schutz von irgendwelchen Filmen oder weiss ich was recht. Und das muss ich natürlich rein als Berufsmensch absolut befürworten. Und als Privatmann hätte ich die Free World und alles gehört mir und alles kann ich machen.
Aber es ist doch etwas anderes, wenn ich sage, okay, bin jetzt bei Video on Demand, kriege ich das in einer Form auf mein Gerät, wo ich es kann einmal schauen kann und dann löscht es sich oder was auch immer, oder? Klar. Als wenn ich Fernsehsender, wo ich sonst die ganze Zeit alles aufnehmen kann, plötzlich dann die Einsendung nicht aufnehmen kann.
Ja, aber das sind natürlich sehr wahrscheinlich Spielfilmkanäle, könnte ich mir vorstellen jetzt da, weil so Public-Fernsehstationen sind offen, meinte ich mehr oder weniger. Oder geht es um Filmrecht und um das geht es. Es ist wie im Kino, wenn du im Kino bist.
Ja, also wir haben über mit dem Schweizer Fernsehen auch schon darüber geredet, über das Thema, und die sagen, sie seien auch schon mit dem Ansinnen konfrontiert worden. Und die Filmindustrie hat gern, dass einfach das per Default eingeschaltet ist und dass man irgendwie gar nichts aufnehmen kann. Und mich dünkt es, da ignoriert man schon 50 Jahre Fernsehen, wo bis jetzt halt unverschlüsselt ausgesendet worden ist. Und also, dass man das aufnehmen kann, das gibt es ja auch irgendwie seit den 70er Jahren. Also ich glaube, da gibt es jetzt einfach ein gewisses Gewohnheitsrecht aus dem. Und das muss leider Gottes halt die Industrie akzeptieren. Ja. Und sonst werden sie ein grosses Problem mit ihren Kunden bekommen. Ich glaube nicht, dass das Publikum akzeptiert. Und ich finde auch zu Recht, also das ist ein Affront.
Ja, also ich finde auch, es ist unzumutbar. Und nicht nur das, es läuft einfach völlig dem Trend zuwider, dass man heute möchte, die Sachen dann schauen, wenn man will schauen. Und nicht nur so um 8 Uhr zuhause wie der Film anfängt.
Ja.
Also das, dort das sehe ich okay. eigentlich das grösste Problem. Das hindert mich daran, das nachher zeitversetzt zu schauen. Oder weil nicht jeder, der das dann aufnimmt, damit das am nächsten Tag schauen kann, stellt es dann auch noch ins Internet. Oder?
Das aber für das wird es ein Video on Demand geben. Oder gibt es sogar schon. Und dort hast du die Möglichkeit, ja, dann den Film zu schauen, den du willst.
Ja.
Okay.
Also dort kann ich auch damit leben, wenn er sich nach 48 Stunden löscht oder so. Irgendwie. Das ist okay.
Ich glaube, eher es wird so sein, eben, es ist einfach ein Kopierschutzbit. Und da wird es dann einfach irgendeine Möglichkeit geben, das Bit wieder auszufiltern. Und es macht es einfach ein bisschen komplizierter, indem man noch irgendein Gerät muss in sein, oder irgendeinen Chip in seinen Harddisk-Rekorder muss einbauen, der das rausfiltert. Ah, es ist einfach eine Schwachsinnsidee. Also, tut mir leid, die Leute haben von dem DRM-Debakel bei der digitalen Musik nichts gelernt und die Geschichte ist da offenbar, man ist verdammt, die immer bei jedem Medium nochmal neu zu erleben.
Ja. Gut, wir werden sehen, bis jetzt ist ja das Bit abgeschaltet und wir hoffen, das bleibt noch ein bisschen so. Ja, ist denn überhaupt noch etwas passiert diese Woche?
Ich glaube schon, das iPhone. Ach, übrigens, der Download-Day von Firefox ist übrigens
nächste Dienstag. Das ist am 17. Juni. Kann man also
Firefox 3
abladen.
Das ist auch noch passiert.
Mithelfen, einen neuen Weltrekord aufzustellen, wenn man dann möchte. Ja, eben. Wir haben bis jetzt noch nicht darüber geredet. Ich habe es extra rausgeschoben, weil ich das Gefühl hatte, neben der EM ist es glaube das Thema, wo alle darüber schwätzen im Moment. Das iPhone G3, wie sich es so schön nennt. Wir wissen es jetzt also endlich, am 11. Juli kommt es in die Schweiz, bei Swisscom und Orange, das haben wir auch schon gewusst. Es kann UMTS, das haben alle gedacht, und es kann GPS, das haben viele sich gewünscht. Die Sunrise wird es nicht haben, so wie es aussieht. Und was man noch nicht weiss, sind die exakten Preise in der Schweiz, sowie die Abo-Bedingungen, die dann an das geknüpft sind. Ja, Frage in die Runde. Wer ist ein Kandidat zum Eis bestellen?
Ich bin ein Kandidat, ich habe nicht gesagt, ich will es nicht, aber jetzt irgendwie will ich es vielleicht trotzdem. Nein, ich würde es mir sicher anschauen, auf jeden Fall. Und wenn ich kein Haar in der Suppe finde, dann... Und also es kommt dann schon aufs Abo drauf an, also irgendwie 50 Stutz im Monat zahlen, habe ich keine Lust, aber wenn es irgendein einigermaßen zahlbares Abo ist, dann würde ich das dann wohl haben.
Mhm. Und ich habe jetzt mein Outing, also ich bin nicht der Freak, ganz klar nicht. Also ich bin nicht der, der sofort immer alle neuen Gadgets muss haben muss. Aber ich bin ein neugieriger Mensch. Das ist etwas, was mich immer schon in meinem Leben angetrieben hat, Neugier. Und ich glaube, die wird geweckt, sobald ich da in meinem Umfeld Leute habe, die mit dem Gerät rumlaufen werden. Ich habe mich natürlich auch schon informiert über die einschlägigen Seiten, was da alles gibt. Aber wie gesagt, ich brauche Geräte, so neue Geräte erst dann, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt mein Alltag ein Stück weit verschönern oder erleichtern. Vor allem erleichtern, das ist das Thema. Und ich sehe es im Moment noch nicht da. Mein grosser Benefit. Aber das ist kein Dafür oder Dawider. Ich glaube, das ist je nach Lebenssituation und Lust nach Laune und was gerade das Portemonnaie sagt.
Ja. Also ich bin heute schon in den Orange-Shop gegangen, muss ich sagen, zum Fragen, was ich alles muss machen muss. Weil ich ja dummerweise leider, also eigentlich bin ich bin ganz zufrieden mit Sunrise, ich kann nichts Schlechtes bei dir sagen, aber ich glaube, das wird jetzt leider das Ende von unserer Geschäftsbeziehung sein.
Und da das ist kein Kommentar von mir erwartet.
Nein, ich glaube, das ist ja, ihr seid ja nicht in direkter Konkurrenz, was Handys angeht, oder?
Nein,
die bedauern mir eben sehr die Grundregeln.
Schade, ja.
Nein, das hat mit Anstand und Respekt zu tun, ganz einfach.
Das ist auch okay.
Ja.
Und wir sind ja alle nicht. Und nein, was ich eigentlich will erzählen, bevor wir jetzt hier abschweifen, ist, also es hat noch zwei andere Leute im Laden und alle drei haben wegen dem iPhone gefragt. Ich glaube, es wird also schon noch etliche Leute haben, die sich jetzt auf das stürzen. Was fehlt euch denn noch an dem Handy?
Wenig. Also ich glaube, die 2 Megapixel bei der Kamera finde ich jetzt ein bisschen wenig.
Wirklich armselig.
Und Aber gut, ich bin ja sowieso der, der findet, wenn ich fotografieren will, mache ich das mit meiner Spiegelreflexkamera. Also so gesehen, ja, kümmert mich das jetzt nicht so. Ich glaube, MMS fehlt immer noch irgendwie, aber auch das
unverständlich,
tut mir wahnsinnig weh. Gibt es ja dann vielleicht eine Anwendung von einem Dritthersteller, die man dann drauf installieren kann, wenn man dann das
sollte. Was man auch immer noch nicht kann, ist die Batterie selber auswechseln. Und eine Funktion, die von vielen Leuten beanstandet wurde, ist, ich habe sie nicht vermisst bis jetzt, es gibt immer noch kein Copy-Paste. Ach, tatsächlich. Vom neuen iPhone irgendwie. Aber ich glaube, also ich kann leben ohne das. Und beim Fotografieren ist es auch so, dass ich also, wieder vom Handy weggekommen bin und auf meine Sonst-Kamera umgestiegen. Dann haben sie auch noch vorgestellt, die neue Version von .Mac, das heisst jetzt dann nicht mehr .Mac, sondern MobileMe, soll eine Art Exchange-Server für everyone sein. Ist das etwas, was euch interessiert?
Ja, ich glaube, Exchange, so, ich habe auch schon Anfragen gehabt in der Kummerbox von Leuten, die das gerne würden nutzen, aber wo natürlich selber keinen Exchange-Server betreiben wollen. Also ich glaube, ein Dienst, der das gut anbietet, das ist durchaus eine Sache,
die, also ich würde sagen, wenn es so funktioniert, nutzen, wie sie es demonstriert haben, dann ist das eine Killer-App, würde ich sagen. Ja. Also weil ich find, e-synchronisieren ist das Wichtigste, was man mit dem Handy machen kann, weil wenn es wegkommt, hat man dann die Nummer noch und so weiter. Ja, noch eine andere Frage. Was passiert jetzt eigentlich mit all den Leuten, die schon eins haben, ein iPhone?
Das ist schon spannend,
oder? Was machen die? Die sind doch jetzt eigentlich völlig out über Nacht, oder?
Ja, genau. Die können es verschenken und sich ein neues kaufen.
Was denken die, werden zu viele eintauschen gegen ein neues?
Ich glaube schon, weil das sind ja genau die Leute, die dann finden,
wenn ich jetzt
mit dem Alten verwünscht werde, das ist ja hochgradig peinlich. Das ist schlimmer, wieder, wenn man Käse hat.
Ja.
Das ist schlimmer als mein Selfie.
Ja, genau.
Ja. Also ich habe schon Leute gehört, die dann gesehen, die jetzt die Nasenrümpfe finden, das hat ja dann nur noch eine Plastikhülle und mein iPhone ist noch aus Metall, um sich rechtfertigen, wieso sie kein neues wollen. Aber etwas ist noch ein interessantes Detail. Ich weiß noch nicht, wie es in der Schweiz ist, wieder zu Amerika, muss man das Gerät jetzt im Laden aktivieren. Das heisst, ich kann nicht mehr einfach in den Laden gehen, eins kaufen und sage, ich darf es dann zuhause aktivieren und dann das irgendwo auf der Welt weiterverkaufen. Das soll natürlich das Hacken verhindern bzw. erschweren.
Also das heisst, man hat dann den Vertrag, heisst das?
Genau, das heisst, du kannst es nicht unabhängig vom Vertrag kaufen.
Gut,
oder?
Und das findet ihr nicht gut?
Ich finde jetzt, das, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, das ist so ein Fall, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, wie schlimm das ist, weil eigentlich muss man sagen, was für einen Grund gibt es jetzt noch zum Hacken?
Ja, eben, wenn dir die Abogebühr vielleicht zu teuer ist.
Also außer man lebt in Russland oder China, wo es noch keins gibt offiziell. Software gibt es jetzt auch, tonnenweise. Ja. Okay. Also, und wenn ihr ganz cool sein, also nach dem 11. Juli, müsst ihr etwas anderes zücken als ein altes iPhone. So ist es.
Gut, im Hauptteil reden wir über die Grundverschlüsselung, den Umstieg vom analogen aufs digitale Fernsehen, wo momentan in vollem Gang ist und auch schmerzhafte Sachen, wenn man so sieht. Wir haben das Thema im Digitalk 58 schon mal andiskutiert und damit x Reaktionen unter den Hörern ausgelöst. Darum fragen wir jetzt bei der Cablecom in Gestalt vom Hans-Peter Nehmer nach, was bedeutet das, warum ist das verschlüsselt, warum braucht es diese Set-Top-Box? Fangen wir doch gerade mal an mit dem Übergang zum digitalen Fernsehen. Wie gross ist der Anteil von der Cablecom-Kunden, die schon Digital TV haben zu Hause?
Also wir haben ja die offiziellen Zahlen, die wir kommunizieren dürfen. Das heisst, wo wir dürfen, gemäss unseren Richtlinien. Das ist ja alles ein bisschen von der Börse auch ein bisschen abhängig. Das aktuellste Quartal, das wir ausweisen dürfen, ist über 300'000 Digitalkunden. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen anschauen, vom letzten Jahr, was da gegangen ist, also wo wir eigentlich so mit dem neuen Angebot auch gekommen sind, kann man sagen, wir haben eine Verdoppelung angebracht innerhalb von einem Jahr. Wir können es noch ein bisschen einfacher gestalten und sagen, pro Monat etwa 10'000 neue Digitalkunden.
Ja.
Wie viele Kunden haben ihr im Ganzen?
Wir haben, wenn man vom Fernsehen auf Fernsehen anschaut, sind es 1,5 Millionen Analogkunden und jetzt eben von den 1,5 sind 300.000.
Also 20% sind das im Moment.
Das wäre mehr, als ich gedacht hätte. So
ja, ich hätte jetzt auch tiefer geschätzt. Ja.
Es gibt aber doch relativ viele Digitalmuffel, analog verwurzelte. Mhm. Was sind da die Argumente, um die umzustimmen?
Also ich glaube, wenn man sie umstimmen will, man kann sie zwar stimulieren, das ist schon klar, aber umstimmen ist noch relativ schwierig, denke ich. Und da haben wir auch ein paar Sachen gemacht, die vielleicht nicht alle so gut gewesen sind. Also ich denke, man muss vielleicht sehen, dass digitale Fernsehen ja enorm tolle Sache ist, wenn man es wirklich einmal nutzt, zuhause.
Also was ist so toll dran? Qualität? Also, oder?
Qualität ist sicher einmal ein Thema, das muss man ganz klar sehen. Du kannst unabhängiger konsumieren. Ich kann jetzt heute etwas aufzeichnen, wenn ich den Rekorder noch habe und das später anschauen.
Gut, das kann man analog auch, wenn man einen Harddisk-Rekorder hat.
Das kann man natürlich auch. Du hast natürlich ein eingeschränktes Senderaufkommen. Also wir haben jetzt über 100 Sender bereits im digitalen
Ort. Gut, das hat natürlich damit zu tun, dass der Übergang offenbar nötig macht, dass analoge Sender verschwinden müssen, dass Kapazität für digitale Sender geschaffen wird. Und das ist ja ein Problem für Cablecom. Ihr müsst Sender abschalten und damit habt ihr euch nicht nur Freunde gemacht unter euren Kunden. Wo Rai abgeschaltet worden ist, hat es einen Aufstand gegeben, geradezu. Das habt ihr aber völlig unterschätzt.
Also man kann nur als eins sagen, grundsätzlich. Wir haben einiges gelernt. Wir haben es auch müssen am eigenen Leib erfahren zum Teil. Man hat sicher das Ganze ein bisschen unterschätzt. Man hat das Gefühl gehabt, dass die ganze Welt jetzt wirklich, vor allem die Schweiz, auf das digitale Fernsehen abfährt. Dass man relativ schnell Haufen Kunden in das digitale Fernsehen Zeitalter können bringen und hat einfach sehr wahrscheinlich den Aspekt ein bisschen unterschätzt, dass einfach der Mensch generell mit Veränderungen seine Probleme hat. Weil es ist neu und alles, was neu ist, hat man zuerst viele Fragezeichen und Ängste. Und
ja, aber etwas vom Störenden daran ist ja auch, dass man eigentlich, man zahlt immer gleich viel für das analoge Angebot.
Also ich will nur noch schnell die Frage noch schnell fertig beantworten.
Ja.
Wir haben eben das gelernt und haben auch im letzten Sommer dann gesagt, wir machen einen Strategiewechsel. Mhm. Weil wir einfach wirklich Kunden überfahren haben und den Wunsch nach analogem Fernsehen dem zu wenig Gewicht geben. Und dann haben wir gesagt, wir bauen die dritte Autobahnspur, die wir eigentlich schon irgendwann einmal hätten wollen bauen, aber die bauen wir jetzt früher. Und das gibt uns jetzt die Chance, beim analogen Fernsehprogramm im Moment, ich sage jetzt im Moment, keine Abschaltungen müssen vorzunehmen, aber gleich das digitale Fernsehen weiterhin
können. Ah, gut. Also die Kapazität wird ausgebaut.
Nein, aufpassen. Im Analogen werden wir es nicht ausbauen, aber wir sind im Moment einfach nicht verdammt, quasi weitere
Sender. Aber es gibt eine neue Spur fürs Digitale, kann man das dann so sagen.
Und die dritte Autobahnspur heisst konkret
Glasfaser,
oder?
Nein, das ist nicht mit dem zu tun, sondern das heisst, dass wir mehr Bandbreiten zur Verfügung haben und damit im digitalen Programm können ausbauen. Also HD ist vor allem jetzt High Definition Fernsehen, ist jetzt vor allem die Frage, wie das weitergeht. Und vor allem, das ist jetzt wichtig im Analogen, das jetzt im Moment so können, stehen, wie es ist. Das heisst, wir werden keine analogen Sender können aufschalten, die wir abgeschaltet haben, weil wir einfach dort Kapazität
dient haben. Aber eben, also nochmal zurück zu dieser Frage. Das analoge Fernsehen ist das eigentlich ja teurer geworden pro Sender.
Nein, das ist das, was man immer wieder hört. Und das stimmt natürlich nicht. Also wir haben den Grundpreis und in diesem Grundpreis ist analoges und digitales Fernsehen im Begriff. Und dann für ein digitales Fernsehen gibt es die 6 Franken. Das ist für die Box, die es da braucht, um das digitale Fernsehen zu empfangen. Und die 6 Franken...
Aber das ist einfach kompliziert, das verstehen die Kunden nicht. Weil die Wahrnehmung der Kundschaft ist, ich zahle immer gleich viel, aber es hat immer mehr...
Ich kriege immer weniger
Sender. Genau, es rauscht immer mehr.
Ja, das mag so sein, aber das stimmt eben so nicht, weil man eben das ganze Paket...
Ja, das ist eine Frage von der Wahrnehmung, glaube ich.
Verstehe ich auch. Aber heute ist es so, dass man sagt, also im analogen Fernsehprogramm wird im Moment nicht gerüttelt. Im Moment, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir haben im Moment etwa, da in Zürich sind es rund 40 Sender im analogen. Wir haben Radio. Und wir haben das digitale Fernsehen. Und im Digitalen, da werden wir sicher nachher noch zu reden kommen, da gibt es auch einen Haufen Veränderungen, die werden kommen. Und die 6 Franken, das ist eigentlich nur für die Box, die es braucht für das
Digitale. Eben, aber die Wahrnehmung, das ist jetzt so, wie ihr das darstellt, aber die Wahrnehmung für mich als Kunde ist, ich muss für das digitale Fernsehen extra zahlen und verstehe das je nachdem eigentlich nicht. Wenn ich zum Beispiel nur die Sender schauen möchte, die jetzt vom analogen ins digitale Netz abgewandert sind.
Und dann muss ich einfach sagen, wir sind heute halt an einem anderen Punkt als vielleicht noch vor 3 oder 4 Jahren, also die Digitalisierung. die machen ja nicht mehr, wie wir Freude haben, alleine, sondern das sind natürlich auch Fernsehstationen, die nur noch digital produzieren. Und irgendwann wird es so keine Fernsehstation mehr auf dieser Welt analoges Fernsehen produzieren. Mhm. Aber da muss ich noch sagen, zum Preis. Also, da sind wir in der Schweiz ja sehr stark reguliert. Und da haben wir einen scharfen Preisüberwacher, der ja jetzt dann in
die Pension geht. Also darum gibt es die Box für 6 Franken. Und sonst wäre die billigste Box 15 Franken.
Und er ist ja der, der im Moment in seinem Abschied, in seiner Abschiedstournee immer wieder gern sagt, dass er ja mit der Cablecom da gute Vereinbarung geschafft hat.
Eben, aber also gerade die Box, die braucht es, um das zu entschlüsseln. Über das reden wir nachher noch. Mhm. Ich hatte mal einen Außendienstmitarbeiter von der Cablecom von meiner Haustür, der mir gesagt hat, ja, also die Mediabox für 6 Franken, die müssen Sie eigentlich nicht nehmen, weil die ist ein Seich. Die funktioniert nicht richtig, die hat eine halbe Stunde lang, bis sie den Sender gefunden hat, und dann stürzt sie ab und dann muss jemand kommen, der Ihnen dann das einrichtet. Also nehmen Sie doch gerade die für 15 Franken. Was meinst du dazu?
Also das ist natürlich absoluter Blödsinn, sorry. Also wenn ich das so gerade direkt will.
Ich habe leider mein Aufnahmegerät nicht im Sack, sonst hätte ich Ihnen das gerne mal ins Mikrofon sagen lassen.
Wir sind ja zum Glück auf dem freien Markt und wir sind ja auch in einer starken Marktsituation eingebunden. Das heisst, wir haben Satelliten, wir haben Bluewind TV. Ja. Also wenn wir so eine schlimme Box hätten, wie jetzt da, du das zitiert hast, dann hätten wir jetzt 300'000 Kunden, die jetzt bei uns auf die Pille würden drücken.
Aber sagen, wie viele haben dann die günstigste von denen? Haben die meisten haben wahrscheinlich dann doch irgendwie die aufgeschwätzt bekommen für 15 Franken.
Also aufschwätzen tun wir niemanden.
Okay,
also, wenn wir sie haben
aus machen, ein Stück
die für 15 Franken. Ich würde mal davon ausgehen, weil sonst hat man in der Schweiz gute Gesetze, wenn
die aufgeschwätzt. Darf ich ganz kurz fragen, was kann die für 15, was die für 6 nicht kann?
Also wir haben die 6-Franken-Box ist einfach der Empfänger. Mhm. Und der, den er gemeint hat, ist sehr wahrscheinlich die 20-Franken-Box, weil 15 ist die HD-Box.
Also,
ist die HD-Box, okay, 20 ist dann
stimmt,
der Rekorder.
Richtig, ja.
Und Rekorder kann man Sendungen aufzeichnen. Okay. Das ist eigentlich der grosse Unterschied.
Gut. Jetzt reden wir da mal drüber. Du hast gesagt, es braucht die Box. Es gibt Leute, die sagen, die Box ist völlig überflüssig. Es könnte eigentlich so sein, dass man das nicht müsste verschlüsseln und dann würde ich einfach den DVB-C-Standard langen. Das können moderne Fernseher viele von Haus aus. Warum braucht es aus eurer Sicht die Box dann trotzdem?
Also, da werden natürlich viele Freaks daheim aufjohlen, wenn sie das hören. Es gibt natürlich den DVB-C-Standard, C für Kabel. Das ist richtig. Der grösste Teil der Fernsehgeräte, die es heute aber gibt, auf dem Markt, also ich rede jetzt von 10 Fernsehgeräten, 9 haben keine DVB-C-Möglichkeit, weil es T für terrestrisch, also für den Antennenempfang, eigentlich der Moment der Standard ist. Und da kommen wir eigentlich zur Grundsituation. Man hat keinen internationalen Standard, der sich überall schon durchgesetzt hat. Das ist eigentlich ein Punkt, und das ist auch das Grundübel vom Ganzen. Also das ist mal das eine. Und wenn es dann so einen DVB-C-Fernseher gibt, dann sind das meistens sehr teure Endgeräte. Ja. Da reden wir von 6'000 Franken aufwärts. Also das muss man mal als Grundvoraussetzung sagen. Und jetzt, warum braucht es die Box von der Cablecom? Und die Kritik ist ja, wo man immer wieder hört, warum braucht es eigentlich nur die Cablecom-Box?
Genau, es könnte auch andere Hersteller geben.
Es gibt ja auch etwa, wenn es mir recht ist, so mehr als 100 solche Setup-Boxen auf dem Markt. Die kann man irgendwo beziehen. Aber wir sagen eben, das geht nicht, weil die Boxen, das gibt halt keine einzige Box, die sogenannte Rückkanalfähigkeit hat oder Multifunktionalitätsfähigkeit hat, wo man eben die Dienste, die wir in nächster Zukunft werden aufschalten, zum Beispiel eins, wie das englische Wort Catch-up-TV, das ist das sogenannte Fernsehen auf Abruf, da sind wir im Moment mit dem Schweizer Fernsehen dran, an einem Projekt, dass man Sendungen vom Schweizer Fernsehen kann dann schauen kann, wenn wir Lust haben. Und das ist jetzt eben eigentlich das digitale Fernsehen von heute. Ich schaue dann, wenn ich Lust habe, diese Sendung.
Aber diese Boxen...
Ohne, dass ich es speziell aufgenommen habe
von ohne, dass ich
kann das einfach abrufen.
Ich kann das abrufen.
Und für das ist ja noch nicht. Aber könnt das die Boxen, die ihr heute schon den Leuten in die Stube einstellen, könnt ihr das schon?
Ein Teil wird das können und ein Teil, was nicht kann, die wird dann ausgewechselt. Also es gibt, wir haben etwa 4 verschiedene Boxen im Moment auf dem Markt. Das ist auch eine Evolution, die natürlich jetzt läuft, aber wir werden das natürlich können garantieren. Und das ist eben der andere Punkt, warum unsere Box und keine andere, weil wir eben sagen, die Box, die wir in unserem Labor entwickeln lassen durch unsere Ingenieure, die sollten laufen auf unserem Netz. Die müssen laufen, für das zahlt ja der Kunde. Und wenn da mit dieser Box irgendetwas nicht funktionieren würde, würde sie dann auch gratis ausgeben.
Aber man kann doch jetzt trotzdem von dieser Industrie erwarten, dass die können auch Boxen herstellen, die kompatibel wären. Also wir leben in einer Welt, wo sehr viele unterschiedliche Systeme müssen zusammenarbeiten, also so Standards, so Definitionen, Spezifikationen. Ich glaube, damit könnte man doch rechnen, dass das auch irgendein anderer Hersteller könnte.
Das ist so. Und ich denke, mit jedem Kunden, wo man mehr dazu gewinnt, wird das zukünftig für so ein Unternehmen, das so Set-Top-Boxen herstellt, spannend werden. Mhm. Ich habe jetzt gerade diese Woche eine aktuelle Meldung gelesen. Es gibt in Amerika den True Two Way, das ist ein Standard für die Kabelindustrie. Die haben sich jetzt geeinigt mit der Set-Top-Box-Herstellerin hier in der Schweiz, der ADB, für so eine eigene Box, für True Two Way können in Amerika zu entwickeln. Mhm. Und irgendwann wird das Ganze sehr wahrscheinlich dann in Europa überkommen. Dann kann man dann von einem Kabelnetz-Standard reden. Mhm. Und ich denke, dann wird sich die ganze, sage jetzt mal, das vulgär gesagt, die Set-Top-Boxen-Orgie, wird dann sehr wahrscheinlich
aber auch ein Ende finden. Also dann würde Cablecom auch sagen, wir bestehen jetzt nicht darauf, dass ihr weiterhin die...
Und dann ich denke, da sind wir dann auch freier, aber jetzt sind wir halt in einer Situation und das klingt halt sehr unsexy für so Early Adapters wie wir sind. Wir sind in einer Übergangssituation und wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben es vorne gehabt von der Zahl mit 1,5 Millionen Kunden und stellt euch das bitte mal vor, wenn jetzt da einfach das offene Standard wäre, jeder kann eine Box nehmen, die er gerade will und dann die meisten funktionieren dann eben einfach nicht, dann hätten wir
die Kosten. Also da bin ich nicht ganz sicher, weil es gibt ja zum Beispiel auch das digitale Satellitenfernsehen, wo ja die Freiheit besteht, auch mit Verschlüsselung. Also es gibt auch all die Pay-TV-Sender, die man kann per Satellit haben, entschlüsseln mit einem Standard, mit so einem CAM-Modul heisst das, glaube ich. Und dort funktioniert das problemlos. Und dann hat man natürlich schon stellt man sich die Frage, wenn es beim Satellit geht, warum soll es jetzt da bei dem Kabel also, so etwas wahnsinnig schwierig
Satellit
sein?
Satellit darfst du nicht mit Kabel vergleichen, das ist ganz ein anderes.
Ja, warum nicht? Also am Schluss will ich Fernsehen schauen.
Ja, aber beim Satellit wirst du zukünftig einfach auch müssen eine Karte kaufen, wo du gewisse Sender musst können über die Karten empfangen.
Weil es das ist heute schon so. Ja, also, wenn man Schweizer Fernsehen über Satellit schaut, braucht man die Karte, weil das verschlüsselt ist.
Und irgendwie im ORF ist zum Beispiel so ein Klassiker, ist Fall, wenn du ein österreichischer Staatsbürger bist, kommst du unter Umständen nicht einmal mehr in ORF über, weil du die Karte gar nicht
überkommst. Das hat damit zu tun natürlich mit den Rechten. Die strahlen das über ganz Europa aus, wenn aber natürlich nicht das Recht für ganz Europa
zahlen. So ist es. Und darum sage ich, du kannst das nicht zugleich mit dem vergleichen. Du musst immer Äpfel mit Äpfel halt vergleichen und Birnen mit den Birnen vergleichen. Und darum hinkt natürlich teilweise dort der Vergleich. Aber ich weiss, das ist eine unsexy Geschichte, wo wir uns jetzt drin bewegen. Darum stellen wir uns auch dieser Diskussion. Wir müssen uns ja auch politisch dieser Diskussion stellen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt in der Zeit, in der wir jetzt sind, der sogenannten Übergangszeit, dass man das ein bisschen vereinfacht für den Konsumenten.
Und ich glaube, bei der Bluewin, wenn du Bluewin TV willst, kannst du nicht einfach irgendeine Box nehmen. Du musst ja die Bluewin Box nehmen, oder nicht?
Richtig, aber Bluewin, das ist der Unterschied, ist dort, für Bluewin entscheiden sich die Leute explizit und dann können sie auch mit dieser Box leben, aber Cablecom hat man einfach, da wird man von seinem Vermieter oder für sein Hauseigentümer beglückt.
Also wir sind auch da, wir sind auf dem freien Markt, wenn jemand mit unserem Geschäftsmodell nicht einverstanden ist, hat er heute ja die Wahl. Also er kann wechseln, er kann auf den Satellit wechseln
oder er kann auf Bluewin. Vom Regen nicht drauf.
Das haben ihr jetzt gesagt, das haben wir registriert, eingerahmt und wiederholen das gerade nochmal.
Also, es gibt ja auch Kritik an dieser Set-Top-Box aus ökologischer Sicht, also das hat uns ein Hörer gesagt, der sagt, das sind wahnsinnige Stromfresser. Und da kann man natürlich sagen, wenn jetzt der Umstieg aufs digitale Fernsehen stattfindet, dann generiert das einfach mal einen ganz automatischen, viel höheren Stromverbrauch.
Also kann ich ganz klar sagen, das ist ein Thema, es ist ein Leitungsthema, es ist uns bewusst, dass wir gewisse Boxen im Markt haben, die verbrauchen zu viel Strom. Es gibt zum Glück auch Boxen, die wir vermehrt haben, die nicht so viel Strom verbrauchen, die also die Werte, die eigentlich gefordert sind, einhalten. Und es ist unser persönliches Bestreben, dass wir bei unseren Produzenten Druck machen. Und ich kann wenigstens sagen, dass die nächste Generation von Boxen, die auf den Markt kommen, das wird so 2009, 2010 sein, die werden dann massiv weniger Strom verbrauchen. Und das ist ein Thema, das auf der Agenda ist. Und ich denke, mit den Ressourcen, die wir haben, die wir auf dieser Welt haben, mit denen müssen wir wirklich Spass
haben. Etwas anderes, was mich persönlich auch tatsächlich immer ein bisschen davon abhält, ich überlege mir immer, bin kurz davor, auf das Digital TV umzusteigen. Und dann überlege ich mir, ich habe ja einen Fernseher im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer und dann hängt auch mein Kompi noch am... Und das kann man beim Analogfernsehen wunderbar machen, man braucht einfach einen Doppelstecker. Das Signal wird ein bisschen schwächer, aber ja, es geht tipptopp. Und beim Digital TV geht das natürlich nicht mehr. Ich müsste 3 Stück von diesen Boxen haben.
Also jetzt kommt natürlich der PRMA aus mir raus, oder? Das ist ja eben unser Vorteil. Also wenn du Cablecom-Kund bist, im Gegensatz jetzt zu Bluewind TV, ja, dann brauchst du für jedes Fernsehgerät brauchst du eine Box. Und ja, also ich schaue jetzt aus meinem Haushalt an. Ich habe vorne in der Stube habe ich mein Fernsehen und mit der Digitalbox, Rekorderbox. Mhm. Dort bin ich quasi voll digital. Ja. Dann gehe ich ins Schlafzimmer rein, dann schaue ich das Fernsehen meistens ein bisschen eindösen, das hat genau mit dem Fernsehprogramm zu tun.
Dort analog.
Dort schaue ich analog.
Ah, okay.
Gut, und wenn ich jetzt noch wunderschöne
Aber wenn du jetzt willst, im Bett HDF schauen, was machst du dann?
Ja, dann geht es natürlich nicht. Dann muss ich eine Box haben, hinten im Bett. Aber dann würde ich halt umzügeln, dann würde ich halt das Wohnzimmer quasi zu meinem analogen Teil machen.
Nein, oder in den Loft ziehen.
Das ist exakt der Grund, wieso ich immer noch analog habe und nichts digital, weil ich halt 3 Fernseher, für die ich viel Geld ausgegeben habe. Das sind nämlich alle HiDef.
Was, du hast 3 HiDef-Fernseher?
Ja, das darf man jetzt
das zeigen.
Ich habe keinen einzigen HiDef-Fernseher.
Nein, ich habe also innerhalb der letzten 2 Jahre viel Geld ausgegeben für 3 neue Fernseher. Und die sind alle HD-ready. Der eine ist sogar Full-HD. Aber ich habe nicht Lust, 3 Set-Top-Boxen mir jetzt anzutun.
Das verstehe ich ja auch. Das ist halt auch da, es ist eine unsexy Geschichte. Aber ich sage ja, wir haben den Vorteil, und das ist effektiv heute ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, wenn du dich für die Cablecom-Produkte entscheidest. Du kannst sagen, ich habe die Wahl. Ich will vielleicht nicht überall so eine Box aufstellen, und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann schaue ich halt irgendwo analog. Und an anderen Ort mache ich dann wirklich zu meinem grossen Fernsehvergnügen.
Gut. Auf der Webseite grundverschlüsselung.ch haben innerhalb von 5 Wochen 11.757 Leute unterschrieben gegen die Verschlüsselung. Hat dich jetzt das wahnsinnig beeindruckt?
Ja, ich nehme das ernst. Und es wäre ja falsch, wenn wir das nicht ernst nehmen. Ich denke einfach, da muss man einfach auch sehen, es gibt gleich, für das müssen wir jetzt halt votieren. Wir votieren für die Grundverschlüsselung aus den Gründen, die ich vorhin schon angefügt habe. Und einfach nochmals zu betonen, es gibt halt einen Haufen Leute in unserem Land, die mit all dem neuen Gadget-Thema und neuen Medien und Digitalfernsehen einfach ihre Mühe haben. Und die muss man halt, das klingt jetzt halt nicht so wahnsinnig schön, an der Hand führen und ihnen ein bisschen guiden, wohin das es geht. Wenn in 3-4 Jahren alle Digitalfernsehen schauen, ist das das Normalste von der Welt und dann reden wir auch
nicht darüber. Das leuchtet mir so weit ein, aber was ich wirklich nicht ganz verstehe, ist, also ich hätte nichts dagegen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Special Interest Sender oder irgendwas Exotisches verschlüsselt wäre, aber einfach so die Sender zum Beispiel, die im analogen Netz verschwunden sind, digital einfach unverschlüsselt zu haben wäre.
Also jetzt kommen wir zu unserem Grundthema, das digitale Fernsehen bei der Cablecom. Mhm. Das digitale Fernsehen von der Cablecom ist eben nicht einfach eine Weiterverbreitung vom analogen Fernsehen, was man im analogen verbreitet hat, jetzt einfach im Digital und vielleicht noch in einer besseren Bildauflösung, sondern das werden zukünftige Dienste kommen, und zwar in einer sehr nahen Zukunft. Die sind zwar noch voll am Entwickeln, aber so die ersten Tests, die wir gesehen haben, die stimmen uns eigentlich sehr positiv. Das wird eben das Fernsehen auf Abruf sein, das wird das Video on Demand sein, auf Ende Jahr, inshallah, haben wir das drauf. Für das braucht es halt einfach die Verschlüsselung, für das braucht es einen geschlossenen Kreis, weil man dich als einzelner Kunde lokalisieren muss, müssen wissen, wer du bist und wo man die Dienste auch schicken
können. Ja, nur, aber ihr seid da natürlich wirklich an einem ganz anderen Punkt wie eure Zuschauer, weil ich habe von dem nichts gewusst und irgendwo im Moment überlege, ich will jetzt einfach mal Fernsehen schauen, das tönt gut, aber ob ich das dann wirklich will, ist eine andere Frage. Und also, da sind ihr mir 3 Schritte voraus.
Verstehe und ich, akzeptiere ich, weiss
also, was ich nicht ganz verstehe, also ich verstehe das Argument, dass eine Firma sagt, wir können mit 1,5 Millionen Kunden uns nicht leisten, dass 200 verschiedene Lösungen da aussen sind, die wir betreuen müssen. Kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, das ist überfordert, viele Leute, wir nehmen jetzt die schön am Handy und zeigen ihnen, wie es geht. Und
ohne Bevormundung,
wunderbar.
Das wirklich als
unsere Aber wieso kann man dann nicht sagen, für die, die es überfordert, haben wir da eine ganz einfache Lösung, ihr müsst euch den Kopf nicht zerbrechen, werdet glücklich mit dem. Und für die, die gerne etwas ganz Ausgefallenes selber hätten, die dürfen das auch machen. Wieso geht das nicht?
Weil wir einfach eben sagen, es können wir nicht, weil wir wollen ja eben das als geschlossenen Kreis anschauen. Mhm. Und zwar einfach, wie das unser Produkt ist, das wir als Digital-Fernsehprodukt der Cablecom anschauen.
Also das ist halt dann auch eine gewisse... Also, ein gewisser Machtanspruch.
Komm ja nicht mit dem Monopol.
Nein, ich wollte einfach ist, sagen, eben, aber eine gewisse Lust gesagt, auf Kontrolle.
Nein, eben, das tönt es vielleicht so, aber es ist es natürlich nicht. Und Monopol schon gar nicht, weil der Markt spielt. Und jetzt komme ich eigentlich zum Markt. Unsere Hauptkonkurrenz, unser also Hauptmitbewerber, der macht das ja alles auch. Und dort scheint das alles legitim sein. Nur weil wir es machen, ist es nicht. Und dann schauen wir es natürlich von dem. Dort wollen wir sicher mal gleich lange Spiesse. Und wenn die Konkurrenz das kann, dann müssen wir ja Schiss haben, dass ein guter Teil von unseren Kunden oder potenziellen Kunden zu der Konkurrenz abwandert. Und wir sagen ja, unser Produkt wird eben so sein und sogar noch besser von der Zukunft.
Vielleicht als Abschlussfrage, als letzte Frage. Mit Zattoo, wir haben ja schon am Anfang der Sendung darüber geredet, gewöhnt man sich so langsam daran, dass es diese Sender alle auch im Internet gibt, ohne Verschlüsselung, ohne dass ich irgendein Kästchen, irgendetwas würde brauchen. Man kann das einfach schauen und wenn man bei der Swisscom ist und VDSL hat sogar inzwischen in ordentlicher Qualität, könnt ihr das wirklich aufrecht erhalten, die Kontrolle.
Ich
brauche jetzt das Wort trotzdem nochmal.
Ja, das ist schon gut. Das sind ja zwei Sachen, die ich dir sagen kann. Wenn du Cablecom-Kund bist, Highspeed-Kund, wie unser Produkt hier heisst, dann kannst du heute auch 20 Fernseh frei empfangen. Wir tun nämlich auch Fernseh über das Internet ausstrahlen.
Tatsächlich. Ich bin Cablecom und habe das nicht gewusst.
Siehst du jetzt also die News?
Und wo findet man die?
Bei uns auf highspeed.ch kannst du das anschauen, dann hast du 20 Sender. Also das können wir auch und erst noch ohne Werbeunterbrechung, das ist auch noch wichtig, also das ist möglich. Und das Zweite, was ich dir sagen will, ist, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn du Fernsehen am Kompi schaust und wenn du das Fernsehen, so wie wir es anschauen, als, ja, wie soll man sagen, zurücklehnen, geniessen, vielleicht mit der Family zusammen, mit Freunden oder Kollegen und das Ganze noch in HD-Qualität, die wir jetzt ja auch anbieten, dann ist das einfach eine andere Klientel.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das HD wird dann auch geschult sein, wenn ich irgendwann mir dann doch die Mediabox nachtue. Aber
Free World.
Genau. Hans-Peter Nehmer, ganz herzlichen Dank für die Auskunft.
Danke.
Ist, glaube ich, aufschlussreich gewesen. Und ist es jetzt so schlimm gewesen, wie dir das im Vorfeld?
Nein, ich habe das gar nicht als schlimm. Ich habe das nie schlimm. Das ist ja immer eine Herausforderung im Job. Ich finde es ja auch, und das ist wichtig, und das meine ich auch sehr ernst. Wir stehen im Dialog, weil wir müssen Gespräche führen, wir müssen erklären, wir müssen sehr viel erklären.
Das müsst ihr tatsächlich, und ich glaube, so ein paar Missverständnisse vielleicht haben wir jetzt auch tatsächlich ausräumen. Oder also, was heisst missverständlich? Auch zumindest mal eure Sicht, die man dann nicht ganz verstanden hat, vielleicht immer als Kunde. Es ist jetzt doch ein bisschen klarer geworden.
Danke.
Insofern, merci vielmals.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass das quasi das Ende von dem 64. Digital schon fast ist. Nächste Woche bin ich, da ich mich ja vom IT mehr Richtung Tourismus bewege, also umgekehrt wie du, bin ich wieder mal unterwegs und lade Matthias allein. Genau. Darum meine Frage, was machst du ohne mich?
Ich bin verzweifelt. Nein, also es sollte eigentlich ein Digitalk über die Eurobi 2008, also die Europameisterschaft im Roboterfußball geben. Wie bringt man dann diesen Maschinen das Shooter bei? Es ist noch nicht ganz klar, ob das zustande kommt. Ich hoffe es einmal. Drückt man den Daumen und sonst müsst ihr mit einer Sendepause leben nächste Woche. Aber es sieht eigentlich gut aus.
Ja, das wäre sicher interessant. Hoffen wir, es klappt. Feedback wie immer auf leben@tagesanzeiger.ch und dann wünsche ich allen beim Fernsehschauen und auch sonst viel Spass. Eine gute Zeit. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.